Ja, erst einmal danke für die Einladung wieder. Wieder einmal, seit einigen Jahren müssen wir sagen. Es gibt viele neue Gesichter, glaube ich, und dann viele Altbekannte, die ich sehen darf. Es hat mich sehr gefreut, auch mit euch zusammen das Mahl des Herrn zu feiern, nehmen zu dürfen. Einmal auf der Empfängerseite etwas mehr als sonst. Und ich bringe euch auch herzliche Grüße von Basel mit, die von den meisten unbekannterweise natürlich. Ich glaube, ihr habt bei eurem Jubiläum Jeff Holder kennengelernt. Er war der Einzige, der von Basel aus kommen konnte, mit euch da sein konnte. Und die anderen müsst ihr euch vorstellen. Habt ihr noch keine Gesichter dazu? Vielleicht in der Zukunft haben wir etwas mehr Möglichkeit, da uns zu treffen. Hoffen wir es. Ich habe mit Reinhard ausgemacht, dass ich in den nächsten paar Malen, wenn Gott es erlaubt, mit euch zusammen durch das Buch Habakuk gehe. Das wäre dann jetzt ein erstes Mal. Da werden wir dann gleich einsteigen. Lasst mich doch zuerst noch einmal beten, den Herrn um die Hilfe bitten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du zu uns sprichst durch dein gutes Wort, und wir wollen dich bitten, dass du uns dein Wort eröffnest, dass du uns zu verstehen gibst, was du uns zu sagen hast, dass wir aufmerksam sein können und dass wir bereit gemacht werden, das auch umzusetzen, was wir verstehen. Ich bitte dich auch, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ja, der Name des Propheten Habakuk, der ist wie so oft bei biblischen Personen, ist er Programm. Er bedeutet so viel wie umarmen oder umklammern. Und wir können dabei an einen Ringer denken, der seinen Gegner im Kampf umklammert. Habakuk ringt mit Gott. Er tut das im Gebet, und das ganze Buch ist eigentlich die Aufzeichnung eines Abschnittes seines Gebetslebens. Habakuk erweist sich darin als Prophet, als Hirte des Volkes Gottes. Er betet nicht für seine persönlichen Probleme, auch nicht für Nebensächlichkeiten, sondern er bewegt in seinem Gebet die ganz großen Themen, die einen frommen Menschen beschäftigen. Es geht um die Ungerechtigkeit in der Welt, um das ungehinderte Vorankommen der Gottlosen, aber auch um die Ungerechtigkeit unter den Mitgliedern des Volkes Gottes, und das sogar prominent in seinen Gebeten. Und es geht um Gottes Gerechtigkeit und um sein Handeln, um seine Weltregierung, also die ganz großen Themen. Und Habakuk tut das einzig Richtige, als er die schlimmen Zustände in der Welt, in der Menschheit sieht. Die meisten Menschen, mit denen ich schon darüber gesprochen habe, die beklagen sich einfach. Viele sagten mir schon, wenn ich all das Unrecht und die schlimmen Zustände in der Welt sehe, dann kann ich nicht an einen guten Gott glauben. Was ist das für ein Gott, der all das zulässt? Sie reden und klagen über Gott. Und sie wollen selten antworten. Sie wollen nur ihren Unglauben rechtfertigen. Habakuk spricht mit Gott. Er beklagt auch die schlimmen Zustände. Er macht Gott auch Vorwürfe. Aber er spricht Gott mit seinem Bundesnamen Jahwe an. Er spricht mit seinem vertrauten Herrn, von dem er wirklich eine Antwort erwartet. Er betet und fragt wie einer, der verstehen will. Und darum bekommt er auch Antworten. Und es sind teilweise Antworten, die auch für ihn überhaupt nicht leicht zu schlucken sind. Aber er nimmt sie an und er bricht daraufhin sogar in Lobpreis über Gottes Handeln aus. Das ganze dritte Kapitel des Buches Habakuk ist eigentlich ein Psalm des Lobes über Gottes wunderbare Wege. Was wir miteinander, wenn wir durch dieses Buch gehen, dann sollten wir miteinander dieses Ende auch schon im Blick haben. Dieses Ende des Buches und wie Habakuk da betet am Ende. Ich empfehle euch, dass ihr das Buch auch mehrmals lest, auch gerade dieses dritte Kapitel. Habakuks Lobpreis über Gottes Wege, die nicht so einfach zu verstehen sind. Und so könnt ihr gut erkennen, dass all das Üble, all die Gerichte, die Gott am Anfang und in der Mitte des Buches aufzeigt und auch androht, schließlich ein gutes Ziel haben, nämlich das Heil derjenigen, die sich im Glauben diesem wunderbaren Gott anvertrauen. Es ist in diesem Buch wie im Leben des Gläubigen. Wir gehen durch viel Beschwerliches, wir erfahren Gerichte, Strafen, Läuterungen, Trauer, Tränen und Geschrei. Am Ende steht das Staunen und der Lobpreis über Gottes übergroße Gnade und Herrlichkeit. Es ist, wie der Hebräerbrief sagt, Hebräer 12, Vers 11, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Und Habakuk drückt das in der Mitte seines Buches aus, in dem sehr bekannten Vers, vielleicht dem bekanntesten Vers in dem Buch. Er wird im Neuen Testament dreimal zitiert. Siehe die Strafe für den, der nicht aufrichtig ist, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Nun, lasst uns den Propheten zu Wort kommen lassen und die ersten Verse seiner Aufzeichnung seines Gebetslebens und der Kommunikation mit dem Herrn lesen. Das ist aus Habakuk 1, die Verse 1 bis 5. Und das ist das Wort Gottes. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat, doch du rettest nicht? Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, so dass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt? Darum erstirbt die Weisung, der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus, denn der Gottlose kreist den Gerechten ein. Darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus. Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. Amen. Und die Überschrift dieser Aufzeichnungen ist der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Das Wort, das hier mit Ausspruch übersetzt ist, das kann auch mit Last übersetzt werden. Mit Last, die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Die Botschaft, die die Propheten im Alten Testament bekamen, um sie seinem Volk auszurichten, wird oft eine Last genannt. Und das ist einerseits deshalb, weil sie oft schwere Dinge wie Gerichtsworte ausrichten müssen. Sie haben oft die Rolle von Anklägern. Sie klagen wie Staatsanwälte das Volk im Namen des Herrn wegen ihrer Übertretung des Bundes an. Die Aufgabe, die sie haben, die Propheten, ist eine Last für den Sprecher Gottes, der viel lieber seinem Volk direkt das Wohlwollen des Herrn zusagen würde, wie wir es auch im Abendmahl zugesagt bekamen. Gottes Wohlwollen, das ist das, was ein Prophet oder Prediger von Gottes Wort lieber dem Volk zusagen würde als Gerichtsworte. Und dann ist auch das Volk Gottes, das widerspenstig und schwer zu führen ist, eine Last für die Propheten. Sie tragen eigentlich die Propheten, sie tragen mit an Gottes Last, die das ungehorsame Volk für ihn ist. Schon der Prototyp der Propheten, Mose, beklagte sich bei Gott deswegen. 4. Mose 11, Vers 11. Warum hast du an deinem Knecht so schlecht gehandelt? Warum habe ich mich in deinen Augen nicht Gunst gefunden, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Und auch der Prophet, für den Mose ein Typus war, nämlich Jesus, er sagte auch, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann muss ich euch ertragen oder tragen? Die Last. Und vielleicht ist das für dich erstaunlich, dass Jesus sich auf diese Weise beklagt. Ist er doch eben dazu gesandt, dass er die Sündenlast des Volkes trägt. Aber gerade solche Aussagen des Herrn zeigen, wie unsere Sünde, unser Ungehorsam und unser Unglaube nicht eine Bagatelle für ihn sind, sondern ihm Mühe machen und ihn betrüben. Wenn du sündigst, machst du dem Herrn Mühe und betrübst ihn. Und über Jesus sagt das Wort Gottes, dass er die Sünde nicht kannte. Das heißt, dass er keine Erfahrung mit Sündigen hatte. Und gerade deshalb war es für ihn eine fast unerträgliche Last, die Sünde und den Unglauben derer, die er liebte, zu ertragen. Und ich glaube, es so ähnlich war es für den Propheten Habakuk. Er war nicht ohne Sünde, aber er war Gottes Knecht, der das Reich Gottes kommen sehen wollte, ja, der die gute Herrschaft seines Gottes aufgerichtet sehen wollte. Überaus betrübt darüber, dass das Volk Gottes so wenig daran interessiert war und ohne Zurückhaltung sündigte. Und darum spricht Habakuk ähnlich wie der Herr Jesus. Und er öffnet sein Klagegebet mit den Worten, Herr, wie lange noch? Wie lange muss ich das noch ertragen? Und darum richtet er seine Klage an die richtige Adresse. Er wirft seine Last auf den Herrn. Werft eure Sorge auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Das tut Habakuk. Und er klagt mit gutem Recht. Das heißt, was er beklagt, ist wirklich beklagenswert. Es ist nicht die böse Welt, die die Frommen umgibt, über die er klagt. Das müssen wir uns gut merken. Habakuk klagt nicht über die böse Welt, die die Frommen umgibt. Es sind nicht in erster Linie die gottlosen Heiden, die den Propheten das Leben schwer machen. Und diese sieht er auch. Und sie sind ebenfalls eine Last für ihn. Aber wenn er hier am Anfang das Unrecht, das Verderben, die Verwüstung, Gewalttat und Streit beklagt, dann meint er das, was vom Volk Gottes verübt wird. Habakuk ist als Prophet zu seinem Volk gesandt. Er liebt seinen Gott und er sucht seine Ehre. Und darum liebt er auch sein Volk und er spricht zu ihm, predigt ihm und lehrt es im Namen Gottes, damit es in den Wegen des Herrn geht und gesegnet wird. Bestimmt hat er das lange Zeit getan bis hierhin und hat auch immer wieder für sein Volk gebetet. Und deshalb ist er jetzt so enttäuscht und frustriert, dass sein Dienst offenbar nichts bewirkt hat. Wir sehen diese Art Enttäuschung manchmal auch beim Apostel Paulus, der sein Leben gegeben hat für die Kirche und sich für sie abgemüht hat. Er fragt manchmal, habe ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet? Oder ich hoffe, dass ihr nicht vergeblich zum Glauben gekommen seid. Zum Beispiel Galater 4, Philipper 2, 1. Thessalonicher Brief 3, sind so einige Stellen. Johannes, der Apostel, schreibt über seine Freude dagegen. Eine größere Freude habe ich nicht als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Die Propheten und die Apostel sind nicht so sehr darum besorgt, wie es in der ungläubigen Welt da draußen aussieht, als darum, wie das Volk Gottes lebt, wie ihr lebt. Der Apostel Johannes schreibt, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Die Welt können wir nicht ändern. Gottes Kinder sollen sich von der Welt unterscheiden und nicht auf den bösen Wegen der Welt gehen. Dazu sind sie gerufen und erlöst worden. Habakuk ist darüber so enttäuscht, nicht, dass die ungläubige Welt böse ist, sondern dass das Volk Gottes so verderblich lebt und nicht umkehrt, obwohl er unaufhörlich für sie gebetet und zu Gott geschrien hat. Und darum geht er jetzt wieder zu Jahwe, dem Gott des Bundes, dem er dient, und schreit seine Enttäuschung und seine Frustration hinaus. Warum? Wie lange noch? Ich rufe und du hörst nicht, ich schreie und du rettest nicht. Siehst du denn nicht, dass alles den Bach runtergeht? Kümmert es dich nicht, dass die Gottlosen die Überhand gewinnen? Dass dein göttliches Recht nicht mehr beachtet wird in deinem Volk? Das Wesen der Welt bestimmt und prägt die Kirche. Was Habakuk in seinem Gebet beklagt, ist unserer heutigen Situation sehr ähnlich, oder nicht? Und es war in der ganzen Geschichte des Volkes Gottes so, wenn die Propheten und die Apostel nicht mehr gehört werden, das Wort Gottes nicht mehr beachtet wird, dann wird die Kirche stattdessen mehr und mehr auf die Stimmen der Welt hören und sich in ihrem Wandel der ungläubigen Welt anpassen. Die Weisung erstirbt und verdrehter Rechtsspruch kommt dabei heraus, sagt Habakuk. Und Habakuk klagt, wie gesagt, richtig. Er klagt nicht auf seiner Kanzel über die schlimmen Zustände in der Welt, sondern ihn kümmert in erster Linie das Volk Gottes. Und er geht an die richtige Adresse mit seinem Anliegen. Er klagt es seinem Gott, der allmächtig ist und alles ändern kann. Aber betet er auch in rechter Weise? Macht er nicht Gott Vorwürfe und gibt ihm quasi die Schuld an den Zuständen? Du hörst nicht, du rettest nicht, Du lässt mich Unrecht ertragen. Du schaust zu. Du lässt es zu, dass die Gottlosen die Überhand gewinnen. Darf man so mit Gott reden? Ich möchte sagen, ja, aber. Ja, weil Gottes Wort uns sozusagen die Vorlage für solche Gebete gibt. Nicht nur Habakuk und andere Propheten beten so, sondern auch das Gebetbuch der Bibel, die Psalmen, geben uns solche Vorlagen, viele davon. Ich glaube, Gott hat uns all diese Gebete in seinem Wort gegeben, weil wir lernen sollen, nicht untereinander über Gottes Wege zu klagen und uns zu beschweren, sondern zu unserem Gott zu gehen und mit ihm darüber zu sprechen. Habakuk macht uns vor, dass wir Gott alles sagen können, all unsere Not und auch alles, worin wir sein Handeln nicht verstehen. Das dürfen wir zu ihm hinausschreien. Aber es zeigt auch, und das sehen wir dann noch deutlich im weiteren Verlauf des Buches, dass wir mit der Erwartung auf Antwort beten, fragen und klagen sollen. Mit der Erwartung auf Antwort. Habakuk macht Gott zwar Vorwürfe und darunter auch solche, die wohl nicht so gerechtfertigt sind, wie zum Beispiel Vers 3, warum lässt du mich Unrecht sehen? Warum lässt du mich Unrecht sehen? Er nimmt sich selber etwas zu wichtig, wenn er denkt, das sollte nicht so sein, dass er Unrecht sehen muss. Aber er tut es richtig, dass er sein Herz öffnet, ohne allzu fromm zu beten. Wir können in unseren Gebeten, können wir einfach zu Heuchlern werden. Wenn wir in frommen Formulierungen unsere wahre Herzenshaltung verbergen. Die Propheten, Hiob und die Beter der Psalmen, die tun das nicht. Sie sagen Gott, was sie denken und was sie fühlen, was er ohnehin weiß. Und auf solche ehrlichen Gebete wird Gott antworten. Jesus gab uns das Gleichnis von der Witwe, die unaufhörlich zu dem Richter schrie und ihn um Hilfe bat, bis er endlich nachgab und ihr zu ihrem Recht verhalf. Und am Ende sagt der Herr darüber, es ist Lukas 18, Vers 7, Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Gott gibt auch Habakuk unverzügliche Antwort. Wir werden seine Antwort dann ausführlicher beim nächsten Mal, in der nächsten Predigt, anschauen. Aber für heute habe ich den Vers 5 dazugenommen. Er gehört eigentlich nicht unbedingt zu dem ersten Abschnitt, aber ich habe ihn dazugenommen, damit wir nicht mit der trostlosen oder fast hoffnungslosen Aussage in Vers 4 enden müssen. Es ist nicht ganz einfach festzustellen, wer im Vers 5 der Redende ist. Einige Übersetzungen, wie die Elberfelder, aus der ich gelesen habe, oder auch die Schlachter-Übersetzung, die übersetzen es so, dass hier Gott redet, dass er anfängt, hier Antwort zu geben. Aber andere Übersetzungen, deutsche, die Zürcher zum Beispiel, übersetzen es so, dass noch Habakuk spricht hier. Also entweder heißt es, dass Gott sagt, ich tue in euren Tagen ein Werk, das ihr nicht glauben würdet, oder dann heißt es in anderen Übersetzungen, in euren Tagen tut einer ein Werk. Aber beide sagen eigentlich das Gleiche, nämlich, dass Gott der Wirkende ist, von dem, was er eben dann ankündigt. Also Gott tut ein Werk. Das ist die überraschende Antwort auf Habakuks Gebet, was dieses Werk dann ist, das Gott tut. Der Herr sagt ihm eigentlich, Habakuk, ich kenne das Problem. Du musst mir das nicht erklären. Ich kenne das Problem und ich bin auch nicht untätig. Ich werde mich der Missstände in meinem Volk annehmen. Noch in diesen Tagen, aber mache dich gefasst. Es wird nicht in der Weise geschehen, wie du es erwartest. Du würdest nicht erraten oder voraussehen können, wie ich zu meiner eigenen Ehre handeln werde. Und damit sollten wir eigentlich immer auch rechnen, wenn wir beten. Wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, sollten wir damit rechnen, dass Gott auch seinen Willen tut, der oft nicht unserem Geschmack entsprechend ist. Als Beter sind wir nicht solche, die Gottes Handeln bewegen oder beeinflussen. Wir sind vielmehr Beteiligte in einer Weise, dass wir sein Handeln erfahren, miterleben, an uns und an anderen, für die wir beten. Gott ist der Handelnde. Er fordert uns auf, zu beten. Und wenn wir nach seinem Willen beten, verspricht er uns, dass er unseren Wunsch erfüllen wird. Wenn wir um anderes beten, das er nicht tun wollte, dann werden wir durch seine Antwort und durch sein Handeln korrigiert. Durch die Gabe des Gebets erlaubt uns Gott, an der Herrlichkeit seines Wirkens teilzuhaben. Das ist der Sinn eigentlich des Gebets. Lass mich noch in der Kürze zusammenfassen, was wir von Habakuks Gebet lernen können. Einiges habt ihr sicher schon aufgenommen, aber noch einmal eine kleine Zusammenfassung. Was können wir lernen von Habakuks Weise zu beten? Zuerst, versuche nicht zu weise oder zu fromm zu sein in deinen Gebeten. Wirf deine Last auf den Herrn und sei einfach ehrlich. Gott kann mit deinen Klagen umgehen. Er kann sie ertragen. Und er wird dir zeigen, wenn du falsche Erwartungen in deine Gebete gelegt hast. Und darum klage von Herzen. Aber klage mit Erwartung. Erwarte, dass der Herr antworten wird. Deine Gebete sollten nicht Selbstgespräche sein, was sie manchmal oder vielleicht oft sind, oder? In denen wir uns unaufhörlich so um die eigene Not drehen und das Gott so vorsagen. Deine Gebete sollten nicht Selbstgespräche sein. Und klage auch mit der Bereitschaft, auf Gott zu hören, wenn er antwortet. Und darum, wenn du betest, lies abwechselnd Gottes Wort. Suche darin nach Antworten auf deine Fragen. Und obwohl, wie ich sagte, du nicht allzu fromm sein sollst in deinen Gebeten, suche dennoch nach seinem Willen zu beten. Nimm dir das Gebet Habakuks und auch der Apostel zum Vorbild, die gemäß dem Unser Vater beten, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hab keine Angst, beim Beten Fehler zu machen. Das Gebet ist nicht eine Präsentation unseres Fortschrittes in der Heiligung. Es ist das Zwiegespräch mit dem himmlischen Vater. Aber sei auch bereit zu lernen, möglichst um die richtigen und wichtigen Dinge zu bitten. Und vor allem, bete unaufhörlich. Bete ohne Unterlass. Philipper 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allem Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns aufforderst und einlädst, mit all unseren Lasten, mit unseren Anliegen und wichtig auch mit unserem Lobpreis zu dir zu kommen. Wir danken dir, Herr, für all das, was du uns dadurch geben willst und uns lehren willst. Hab Dank, Herr, für die Gabe des Gebets. Lehre uns, damit umzugehen, wie es dir gefällt. Amen.